Herzlich willkommen zum Navus Podcast. Mein Name ist Thomas Moroder und ich spreche heute mit der Immobilienmaklerin Martina Steiger, Büroleiterin von Engel und Völkers Bruneck, über den Immobilienmarkt in Südtirol und wo man 2023 eine Immobilie kaufen sollte, welche Lagen, welcher Typ Immobilie und welche Städte, Gemeinden, Orte bzw. Locations sind im Kommen für die nächsten Jahre. Darüber spreche ich mit Martina. Hallo Martina.
Hallo Thomas. Danke für deine Einladung zu diesem Podcast. Ein sehr spannendes Thema in einer, wie ich finde, herausfordernden Zeit, die wir alle spüren, glaube ich, aktuell.
Ja, tatsächlich. Also in einem der letzten Podcasts habe ich mit dem Notar Dr. Walter Kreppatz auch über Immobilien gesprochen und er hat eben gesagt, dass die Anzahl der Neugründungen, aber auch der Immobiliendeals, insbesondere was die Finanzierungen betrifft, seit März 2022, also mittlerweile seit elf Monaten, deutlich zurückgegangen sind. Seit der Zinswende und dem Ukraine-Krieg bzw. der Ukraine-Krise gibt es also schon eine spürbare Abkühlung. Wie habt ihr das bei EV erlebt?
Ja, Thomas, ich kann das bestätigen, diese Situation aus unserer Sicht in Bezug auf die Entwicklung des Immobilienmarktes in Südtirol. Vor allem spürt man es im Erstwohnungsmarkt, da viele eben sich mit der Thematik der steigenden Preise konfrontiert sehen und gleichzeitig eben auch die Zinsen gestiegen sind, also die Finanzierungen auch schwer zu bekommen sind. Und wenn jetzt vor allem junge Leute nicht auf die finanzielle Unterstützung der Eltern zurückgreifen können, dann wird es aktuell schwierig. Also man merkt vor allem im Erstwohnungsmarkt, dass weniger neue Kunden dazukommen, beziehungsweise es für die Kunden generell schwieriger wird, sich das Wohnen zu leisten. Das hat aber jetzt nicht nur allein mit der Situation der steigenden Rohstoffpreise oder steigenden Baukosten zu tun oder eben auch mit der Finanzierung, sondern wir haben noch eine große weitere Herausforderung dazu bekommen mit dem neuen Landesraumordnungsgesetz, das eben seit Kurzem in Kraft ist oder beziehungsweise erst auch schon über ein Jahr, aber eben wo teilweise auch noch Bestimmungen fehlen oder die Anwendungen der Bestimmungen unklar sind und sich viele Gemeinden auch da schwer tun, Projekte überhaupt weiterzubringen. Das heißt, wir haben weniger Bauanträge beziehungsweise Bauanträge generell brauchen länger, damit sie diesen bürokratischen Weg durchgehen, weil einfach viele Sachen im Hintergrund oder wie die Auslegung ist, wo welche Zone hineinfällt, nicht hineinfällt, welches Gebiet als Kerngebiet geregelt ist oder welches außerhalb teilweise auch noch nicht genau definiert ist.
Zum besseren Verständnis nochmals, seit wann ist das neue Landesraumordnungsgesetz in Kraft?
Das neue Landesraumordnungsgesetz ist eigentlich jetzt schon seit Jahren war es in Ausarbeitung und wurde, ich glaube, Juli 2018 von der Landesregierung genehmigt und seit 2020 im Juli ist es in Kraft.
Und das heißt, seitdem gelten diese neuen Bestimmungen südtirolweit?
Genau.
Und die Durchführungsbestimmungen sind da auch schon erlassen? Oder?
Sind erlassen, aber teilweise fehlen noch die genauen Anwendungsgebiete.
Okay.
Also es sind neue Kommissionen gebildet worden. Also es entscheidet nicht nur rein die Baukommission, wie es früher üblich war, über einen Bauantrag, sondern es werden immer Spezialisten vom Land dazugezogen. Also es ist sehr viel übergeordneter, also nicht mehr nur rein die Gemeinde allein, die hier entscheidet. Und da fehlen teilweise auch noch die Hintergründe beziehungsweise auch die Spezialisten teilweise.
Okay, das heißt, früher war es ja so, da war im Gemeindeblatt und sonst wie überall die Baukonzession und alles, konnte man die nachlesen. Mhm. Das ist ja seit dieser Änderung auffällig nicht mehr der Fall, oder?
Genau, aber vor allem, weil auch weniger Bauanträge jetzt gestellt werden. Also es ist schwierig geworden, den Bauanträgen, also wenn ich auch mit Gemeinden in Kontakt bin, die berichten mir, dass sie teilweise nur mehr kleine Bauanträge, also für kleinere Sanierungsarbeiten oder kleine Umbauarbeiten haben. Das wird jetzt auch mittlerweile alles digital bei der Gemeinde eingereicht, also auch sehr viel Bürokratie auch wieder im Hintergrund. Aber eben größere Projekte, die zum Beispiel auch dann eine Abänderung des Bauleitplanes beinhalten oder solche Thematiken, die sind weniger geworden, weil es einfach vom bürokratischen Weg her aufwendiger ist und nicht unbedingt klar, auch vom Anfang an überschätzbar ist, inwiefern ein Projekt überhaupt diesen Weg dann geht. Also sehr viel Planungsaufwand im Vorfeld stattfindet, wo man nicht sicher ist, inwiefern dass man das Ganze auch dann von der Genehmigungsseite weiterbringt.
Okay, das heißt, der deutsche Kanzler würde sagen, ein Dreifach-Wumms.
Also genau.
Zinsenkrise und Planungsunsicherheit.
Okay. Das bemängeln auch sehr viele Architekten, dass sie hier einfach viel Arbeit fast umsonst machen müssen, weil sie immer wieder auch an die Gemeinde Rückfragen stellen, was muss ich wie bringen, was kann ich überhaupt machen, und da teilweise auch den Gemeinden, aber auch die Auskunft fehlt. Auch das Personal weiß vielfach im Bauamt nicht, wie sie sich verhalten sollen, weil noch die Regelungen teilweise auch von Seiten des Landes fehlen.
Okay, ja, gut zu wissen, also als Hintergrundinformation auch. Also.
Genau. Was ich aber auch dazu sagen kann, also ich habe jetzt ein bisschen von Rückgang auf den Immobilienmarkt gesprochen, das betrifft vorwiegend den Erstwohnungsmarkt. Wir sehen das am Zweitwohnungsmarkt zum Beispiel nicht so. Wir sehen, die Anfrage ist stark, also Südtirol ist ja bekannt nach außen hin, also international, vor allem auch national bei den Kunden. Wir sind ein Tourismusland, durch die Werbung, die auch Südtirol nach außen hin macht, sind wir sehr attraktiv, auch für auswärtige Kunden, die sich hier ihre Ferienimmobilie leisten möchten. Und da bewegen wir uns wirklich in einen stabilen Markt, weil eben das Angebot sehr wenig ist. Also wir haben wenig Angebot und starke Nachfrage. Dementsprechend ist der Preis trotzdem immer sehr hoch für Zweitimmobilien und wird auch so bleiben.
Okay, die Käufer von den Zweitimmobilien, das sind dann meist Ausländer oder also nicht Südtiroler, oder was sind da, also was treibt oder was hält die Anfrage am Zweitwohnungsmarkt stabil?
Die Anfrage hält stabil, dass Südtirol einfach eine, ja, wie ich sagen möchte, eine gute Wirtschaftslage hat. Also da schaut der Kunde sehr drauf, dass ich in einem Gebiet kaufe, wo ich weiß, wie bewegt es sich politisch, wie bewegt es sich wirtschaftlich, sind da Arbeitsplätze vorhanden, ist da neue Entwicklung da in Industriegebiet oder auch sonst in den ganzen Sparten. Es ist klarerweise, wir sind sehr stark mit dem Tourismus verbunden. Man sieht ja, Südtirol ist touristisch sehr hochentwickelt und dementsprechend ist die Attraktivität von Südtirol immer gegeben, auch weil wir eben eine schöne Naturlandschaft haben, die weit über Südtirol hinaus bekannt ist. Wir müssen nur auf Instagram oder anderen Medien schauen. Da sind die Bilder vom Praxer Wildsee oder eben von den drei Zinnen, die um die Welt gehen. Das hat klarerweise diesen Effekt, dass auch Südtirol als Destination nicht nur für Touristen, sondern auch für diejenigen, die länger bleiben möchten, also sich ihre Ferienimmobilie hier kaufen, klar attraktiv ist.
Ja, die ganzen schönen Instagram-Fotos, wie es dann natürlich in Sexten, Praxer Wildsee und so weiter, aber auch in Gröden,
genau.
Jeder kennt es, auf der Sece da oben und auch ansonsten schon vielen, vielen Orten in Südtirol, ein bekannter Kirchturm im Finchgau und so weiter. Also wir kennen die Motive, da gibt es natürlich sehr, sehr viel in Südtirol. Trotzdem, wie funktioniert es? Vielleicht kannst du das sagen von der Geschwindigkeit her. Wenn jetzt jemand eine Immobilie in Südtirol, sagen wir mal so, verkaufen will, Zweitwohnungsmarkt und so, Erstwohnungsmarkt läuft relativ wenig, was muss er sich da jetzt für typische Zeiten geben? Also ist nicht wie früher in München, dass innerhalb von gefühlt ein, zwei Tagen schon eine ganze Straße verkauft werden könnte, muss man eher mit Wochen, Monaten oder Jahren rechnen?
Also man kann sagen, also hier muss man auch wieder ein bisschen unterscheiden zwischen Erstwohnungsmarkt und Zweitwohnungsmarkt. Also Erstwohnungsmarkt, da regelt im Prinzip auch die Situation, wie viel Anfrage ist überhaupt da, wie viel Wohnungsbedarf ist notwendig. Und klar, im Erstwohnungsmarkt, da sind die Zeiten auch sehr knapp oder beziehungsweise schneller, weil die Leute, die sich entschieden haben, ihr Eigenheim selber zu kaufen, die entscheiden relativ rasch, weil sie vielleicht auch eine Wohnung haben, wo sie den Mietvertrag dann bald kündigen und dann müssen sie weiter planen, wann gehe ich in meine neue Wohnung. Dementsprechend sind da die Zeiten ja eher schneller als auf dem Zweitwohnungsmarkt. Der Zweitwohnungsmarkt, da hängt es immer davon ab, ob das richtige Angebot auf dem Markt ist. Wenn ich jetzt genau mein Einzelhaus in Panoramalage suche, das gerade nicht auf dem Markt ist, dann tue ich mich schwer. Und wenn dann so ein Objekt mal auf den Markt kommt, dann meistens ist es auch wieder schnell verkauft, weil es eben wenige Angebote in dieser Richtung gibt. Und wir sehr viele Kunden haben, die genau das suchen.
Wie funktioniert das? Du sagst, auf den Markt kommt, aber gefühlt die allerbesten Deals, die kommen zumindest nicht auf den Markt im Internet, sagen wir es mal so, auf den ganz großen Portalen oder so, die kommen höchstwahrscheinlich über Engel und Völkers oder Immobilienmakler mit sehr, sehr guten Connections oder ich kann mir vorstellen, sogar Immobilieninvestoren direkt untereinander zustande. Oder wie läuft das?
Genau, also man hat klarerweise ein Netzwerk. Wenn wir jetzt auf der Seite von Immobilieninvestoren sprechen, dann kann man davon ausgehen, dass man eigentlich, wenn man zu einem Kundenkontakt kommt, der eine mögliche Kubatur oder ein Bauvolumen zu verkaufen hat, das der Bauträger entwickeln kann, dann hat man als Makler, wenn man gut vernetzt ist, eigentlich schon im Kopf, wem man das Ganze anbietet. Also dann ist man so gut vernetzt, dass man sagt, ich kenne da 2-3 Bauträger, mit denen arbeite ich schon über Jahre zusammen. Ich weiß, die machen gute Projekte draus, die ich dann auch wieder als Makler gut auf dem Markt platzieren kann, gut anbieten kann, die Nachfrage gut ist und dementsprechend hat man hier schon eine gute Zusammenarbeit. Das heißt, meistens kommen diese Objekte gar nicht auf den Markt, weil sie auch rar sind. Südtirol hat einen begrenzten Wohnraum, das ist leider so, das ist auch gut so, damit wir unsere Natur schützen. Wir leben von dieser Natur, sonst würden die Touristen auch nicht mehr kommen, wenn alles zugebaut ist. Dementsprechend ist die Nachfrage klar groß, dass wir hier neuen Wohnraum auch schaffen und so bekommen wir auch diese Zusammenarbeit mit den Bauträgern gut hin. Und wenn man jetzt spricht von Objekten, die auf den Markt kommen, die eben nicht jetzt für Bauträger interessant sind, sondern einfach für diejenigen, der sich seine Ferienimmobilie oder auch seinen Hauptwohnsitz baut, dann klar hat man auch da wieder ein Netzwerk von Kunden, die suchen. Vor allem wir haben ein sehr großes internationales Netzwerk, weil wir ja auf der ganzen Welt vernetzt sind mit mittlerweile 1000 Standorten weltweit.
Wow.
Auf 5 Kontinenten und 18.000 Maklern, die unter der Marke Engel und Völkers arbeiten. Dementsprechend kann man sich vorstellen, jeder hat seine Kunden, die er betreut und vielfach suchen die Kunden nicht nur im Alpenraum oder in den Dolomiten, also wirklich weitläufiger. Wir arbeiten sehr gut mit den Büros im Alpenraum zusammen, also sprich Kitzbühel zum Beispiel oder Starnberg, München, auch Richtung Trentino, alles was um die Dolomiten ist oder generell in den Alpen, auch teilweise mit der Schweiz, mit Zermatt hatten wir jetzt auch eine gute Zusammenarbeit mit Kunden, die zuerst dort gesucht haben, nichts gefunden haben und dann bei uns was gekauft haben. Dementsprechend haben wir diese Kunden schon erfasst und im System. Wir wissen genau, was sie suchen. Und dann geht es auch darum, ihnen die richtige Immobilie dann, die auf den Markt kommt, anzubieten. Und bei solchen Objekten, die sehr gefragt sind, hilft uns hier das Netzwerk. Und vielfach kommen die gar nicht jetzt öffentlich publiziert auf irgendeinem Portal, weil man weiß schon, da hat man schon 10 Kunden, die genau das suchen.
Okay. Super, ja, kann ich mir vorstellen, beziehungsweise muss so sein, denn man hört manchmal von irgendwelchen Deals, aber die waren vorher zumindest auf keinem der einschlägigen Portale, vielleicht auch verständlicherweise überhaupt zu sehen. Ja, ich habe mal eine Anekdote vom, jetzt weiß ich nicht, also auf jeden Fall von einem Immobilienmakler, ich glaube es war, er heißt Duken und von Wangenheim in München, der hat gesagt, dass also die besten Deals im Tennisclub in München, sogar übers Wochenende macht, da hört er von jemandem, der was verkaufen will und so kommt das dann zustande. Also kann ich mir vorstellen, dass das ein wichtiger Aspekt des Jobs ist, oder?
Genau, ja, das ist das ganze gesellschaftliche Thema dahinter. Also wir bewegen uns hier ja auch irgendwo in einem Lifestyle-Thema. Okay. Wir arbeiten ja vorwiegend mit auf dem Zweitwohnungsmarkt. Das heißt, der Kunde, der sucht, der muss nicht für seinen Eigenbedarf jetzt unmittelbar eine Wohnung oder eine Immobilie finden, weil er seinen Mietvertrag hat, der ausläuft. Sondern das ist einfach ein Luxus, den er sich leisten will. Also dementsprechend hat er hier auch Emotionen dabei. Er genießt auch das Ganze drumherum, weil das ist für ihn so, wie wenn ich sage, ich leiste mir einen schönen Urlaub oder ich leiste mir ein schönes Auto, auf das ich schon lange gespart habe oder hingearbeitet habe. Und so leistet sich unser Kunde auch eine schöne Immobilie, wo er dann eben mit seiner Familie, mit Freunden das Skifahren genießt, das ganze Lifestyle eben drumherum. Und das macht unsere Arbeit auch so spannend und interessant, weil wir uns immer mit Kunden bewegen, die das nicht machen müssen, aber machen können.
Okay. Das heißt, Aspekte wie Quadratmeterpreise und so, ich will jetzt nicht sagen, dass die unwichtig sind, aber die sind höchstwahrscheinlich nicht der primäre Fokus.
Sie sind nicht so relevant im Zusammenhang mit dem, was der Kunde dann wirklich sucht. Also der Kunde, klar, hat eine Vorstellung, wie groß die Immobilie sein sollte, damit er einfach weiß, ja, wie viel Schlafzimmer habe ich da, wie viele Freunde kann ich mitnehmen oder habe ich meine Kinder alle gleichzeitig Platz. Aber das ist ein bisschen im Hintergrund. Also vorwiegend zählt einfach die Lage, die Position, wo ich mich befinde, wie weit sind zum Beispiel attraktive Orte entfernt oder Freizeitaktivitäten, die ich von dort aus machen kann. Also das ist eigentlich mehr der Fokus.
Okay, sehr interessant. Das heißt, da gibt es wirklich, ich sage jetzt nicht einen Zwei-Gänge-Markt, aber es unterscheidet sich doch sehr stark. Erstwohnungsmarkt und Zweitwohnungen.
Genau, ja.
Fast Luxuswohnungen oder auf jeden Fall Ferienwohnungen und jetzt nicht Liebhaberobjekte, aber auf jeden Fall Premium-Locations und so weiter.
Genau, ja. Man muss auch sagen, klar, ein Markt beeinflusst den anderen auch, weil sobald wenig Wohnraum vorhanden ist und eben vor allem die freien Immobilien, die jetzt nicht für den Erstwohnungsmarkt gebunden sind, also für den Einheimischen, dann klar heißt das auch, der Wohnraum ist generell begrenzt in Südtirol und dementsprechend sind die Immobilienpreise auch für den Erstwohnungsmarkt hoch oder beziehungsweise ja, gehen parallel auch nach oben.
Okay, ich habe gerade gestern einen Podcast von Alles auf Aktien von Holger Czepitz gehört. Da ging es darum, dass Vonovia hat ja vor kurzem bekannt gegeben, dass sie die ganzen Neubauprojekte zunächst mal einstellen, weil es zum einen zu teuer ist und die Baukosten zu hoch sind. Und im Vergleich dazu haben die auch gezeigt, dass die Immobilienpreise, die sind ähnlich wie bestimmte Aktien in der Nullzinsphase sehr stark gestiegen. Aber im Gegensatz dazu hat man gesehen, dass die Miete sich eher linear entwickelt hat und nicht diese starke Steigerung durchzogen hat. Wenn ich das jetzt auch auf Südtirol übertrage, dann stimmt es zwar jetzt, dass ich glaube im letzten Jahr war die Istat-Teuerungsrate 11,5 irgendwas Prozent, in Südtirol höchstwahrscheinlich effektiv noch höher. Selbst wenn man diese Anpassung mitnimmt, dann erscheinen zumindest auf den ersten Blick die Mieten im Vergleich zu den Immobilienwerten immer noch relativ tief. Also so krass das klingen mag. Wie siehst du das mit dem Miete und Immobilienpreisentwicklung?
Ja, man muss sagen, wir haben in Südtirol keinen Mietmarkt, sondern wir haben eigentlich einen Eigentümermarkt. Das heißt, der typische Südtiroler wohnt eigentlich in Eigentum. Das ist ein bisschen auch, glaube ich, auch aus unserer Geschichte entstanden, dass wir eben lieber Eigentum haben, als für jemand anderen sein Eigentum zu bezahlen. Das geht auch dahin, dass man sagt, eben Südtirol hat sehr wenig Mietwohnungen. Das sehen wir eigentlich vor allem in den großen Städten, aber auch in den kleineren Städten und in den Randgebieten. Aktuell, wo sich junge Leute eben nicht mehr diesen Wohnraum als Eigentum leisten können, sind sie alle auf der Suche nach einer Mietwohnung, weil man will ja trotzdem irgendwo mal mit dem Freund zusammenziehen oder Familie gründen. Klar. Die Familie wird größer, man verändert sich. Dementsprechend braucht man auch den Wohnraum dazu. Und wenn man heute schaut, der Mietmarkt, der gibt sehr wenig Angebot her. Dementsprechend sind die Mietpreise in Südtirol auch hoch. Und ja, da vielleicht gibt es einen politischen Weg jetzt, dass man da entgegenwirkt, dass man sagt, man muss auch den Mietmarkt attraktiver gestalten. Vor allem auch die Besteuerung von leerstehenden Wohnungen ist ja in dieser Hinsicht auch gemacht worden, damit man sagt, ja, lieber eine Wohnung vermieten als leerstehen haben. Klar, das hat Vor- und Nachteile auch für den Eigentümer, aber zumindest ist hier ein bisschen ja, Bewegung reingekommen, dass man sagt, es kommen mehr Mietwohnungen wieder auf den Markt, was es absolut braucht.
Okay, ja, auch ich denke an die Tourismusorte, da ist teilweise ist ja auch so, fürs Personal braucht man ja auch Mietwohnungen. Nicht jeder kann sich für eine oder zwei Saisonen eine Wohnung kaufen. Also es muss genau, in der Hinsicht ist, ja auch gelöst
ja,
werden.
Ja, auch aus dem Hintergrund, dass wir eben viele Mitarbeiter auch in den Hotelbetrieben haben, die ja nur kommen, wenn sie auch einen Wohnraum zur Verfügung gestellt bekommen. Und es geht heute auch nicht mehr, dass ich Mitarbeiter im Keller unterbringe, wie es vielleicht vor 20 Jahren der Fall war. Da hat keiner irgendwie große Ansprüche gehabt. Hauptsache hat die Arbeit. Der Arbeitsmarkt hat sich hier auch sehr stark gewandelt. Jeder, der eine Arbeitstätigkeit ausübt, möchte auch den ganzen ja, Komfort oder auch die Lebensqualität ist ja auch verständlich dahinter haben. Er gestaltet seine Freizeit, er hat eben auch Freunde, die er hier hat und dementsprechend auch seinen Wohnraum.
Nochmals zurückzukommen, du siehst aber nicht jetzt, dass der Wert der Immobilien bzw. der Preis, der dafür am Markt bezahlt wird, dass sich der entkoppelt hat von den Mieten?
Nein, das sehe ich nicht so. Also das entwickelt sich parallel, möchte ich sagen. Also vor allem ist immer die Nachfrage und Angebot das, was eben die Preise stark regelt. Und wir haben, sei es bei den Immobilien zum Kauf, wie auch bei den Mietwohnungen, immer noch starke Nachfrage. Das heißt eben wirklich, man sieht, Südtirol hat eine stabile Wirtschaftslage. Wir haben nicht Abwanderung. Wir können nicht davon sprechen, dass die Leute reihenweise das Land oder die Stadt verlassen, sondern die, die hier wohnen, bleiben hier wohnen. Mhm. Und dementsprechend wird der Wohnungsmarkt immer attraktiv sein, sei es an Miete oder auch für den Kauf.
Okay, welche Locations in Südtirol sind denn besonders heiß? Welche Locations sind hot? Welche Typen von Immobilien sind hot, lassen sich besonders leicht, besonders schnell verkaufen?
Ja, wir müssen hier eben auch wieder unterscheiden, Erstwohnungs- und Zweitwohnungsmarkt. Also Erstwohnungsmarkt, klar, da, dort bleibt jemand dort, wo er seine Wurzeln, seine Arbeit vielleicht auch hat, seine Freunde. Und dementsprechend entwickeln sich klar auch die Städte, die Dörfer weiter. Im Zweitwohnungsmarkt konzentriert sich die Suche vor allem auf die Hotspots, die touristisch sehr entwickelt sind, also sprich die Ferienregionen in Südtirol, vielfach um die Skigebiete, um die Dolomiten, auch Gebiete klarerweise wie Meran und das Burggrafenamt, das diesen mediterranen Flair auch nach außen hin hat, ist sehr stark gefragt.
Okay.
Und dementsprechend sind die Anfragen halt auf diese Regionen konzentriert. Eben vor allem sind es auch Leute, die kaufen, die auch sehr aktiv sind, also viel Sport machen, eben ihre Freizeit genießen und dementsprechend auch eben schauen, ja, kann ich von dort aus gut wandern, erreiche ich die Berge, die Fahrradwege, auch die klarerweise die Skigebiete, die sehr anziehend sind.
Und welcher Typ ist da dann besonders gefragt? Die Villa, die Doppelhaushälfte eher nicht oder schon?
Genau, also das unterscheidet sich auch ein bisschen nach Kunden. Italiener, die bewegen sich lieber in Gebieten, wo viel Bewegung ist, also ein bisschen der Rummel auch, nicht, dass man sieht und gesehen wird auch ein bisschen. Also Gebiete wie Corvara oder Innichen sind bei Italienern sehr stark gefragt, weil da sind sie ja auch ein bisschen unter sich. Das ist ein sehr, sehr italienisches Publikum, auch während der Hauptsaisonen. Und viel los, viel Bewegung, alles im Laufen. Und hingegen andere Kunden suchen vielleicht ein bisschen mehr die Ruhe, die Abgeschiedenheit. Und da können wir sagen, also zum Beispiel auch die deutschen Kunden, deutsche Schweizer Kunden oder auch weiter Richtung Norden, Holländer, Norweger, die suchen ein bisschen vielleicht auch oft mal die Randgebiete, die Abgeschiedenheit, wo sie mehr in Alleinlage sind, vielleicht nicht ganz unmittelbar an der Skipiste, aber halt eben sie nutzen dann halt auch jeden Komfort, den sie in der Nähe geboten bekommen, aber vielleicht eben auch ein bisschen mehr Abstand und Ruhe genießen können. Okay. Deswegen kann zum Beispiel auch sein, dass eben ein Kunde in einem Seitental, wo vielleicht wir Südtiroler sagen würden, ja, da würde ich nie hingehen zum Wohnen, dass sie genau das suchen, weil sie vielleicht aus einer Großstadt kommen und genau diese Abgeschiedenheit dann brauchen.
Escapism fast, ja. Frag mal andersrum, welche Lagen und welchen Immobilientyp würdest du denn zumindest 2023 aus Investoren, Investitionsgesichtspunkten dann eher vermeiden?
Ja, vielleicht die zu stark entwickelten Gebiete, also zu stark entwickelt in Hinsicht, dass sehr viel gebaut wurde in den letzten Jahren. Also sprich, wenn schon alles zugebaut ist und sehr wenig Privacy auch vorhanden ist, also eben Kunden suchen ja auch einen Wohnraum, der eine gewisse Privacy bietet oder auch, dass ich einfach ja, in Ruhe leben kann, ohne dass ich 20 Nachbarn gleichzeitig im Stiegenhaus durchaus begegne. Also dementsprechend vielleicht eben diese Gebiete, die zu stark verbaut sind, die sind nicht mehr so attraktiv, weil eben man hat auch aus der Pandemie gesehen, die Leute, wo man sich gezwungenerweise zu Hause aufhalten musste, suchen halt auch diesen Rückzugsort jetzt wieder. Also dann hat man ja ein bisschen Fläche vor dem Haus, einen Garten, einen Balkon und das möchte man auch eben ungestört nutzen.
Das ist interessant. Also in Bozen, da gibt ja, René Benko hat doch ja, sagen wir mal, sehr, sehr viel investiert. Das hat natürlich schon auch dazu geführt, dass zumindest in bestimmten Zonen die Preise angestiegen sind, höchstwahrscheinlich auch die Qualität der gebauten Immobilien, schätze ich mal. Wie ist das dann, wenn so ein Investor kommt, zieht das mit eine ganze Region oder zumindest eine ganze Metropole oder eine ganze Stadt mit nach oben? Oder wie erlebt ihr das? Also sowohl im Zweitwohnungsmarkt als auch jetzt im, ich weiß es nicht, exklusiveren Bereich oder so?
Ja, man kann schon sagen, dass solche Großprojekte, also vor allem wie es jetzt in Bozen auch der Walterpark ist, dass diese auch eine Stadt attraktiver machen für die Zukunft, dass eine neue Entwicklung stattfindet, weil man einfach sagt, man schafft hier Strukturen, die leben zwischen Geschäften, Büros, auch Wohnraum und Wohnraum auf sehr exklusivem Niveau. Also da werden wirklich sehr hoch Projekte gebaut, die einen hohen Baustandard haben, Luxuswohnungen oder Luxusimmobiliencharakter. Und dementsprechend kann man hier durch solche Großprojekte eine ganze Stadt oder einen ganzen Stadtteil aufwerten. Und das hat man vielleicht auch bei Innsbruck gesehen, wo auch solche Projekte entstanden sind, dass halt einfach das auch nach außen hin dann ein neues Flair, eine neue Attraktivität der Stadt gegeben ist.
Ja, interessant. Also die in Bozen, Bozen-Gries, glaube ich, das sind ja auch, also da hat ein anderer Immobilienmakler mir gesagt, seit wann der Banker dort was gemacht hat, sind die Preise also sprunghaft in die Höhe gegangen. Ganz einfach, weil er hat, so hat es der Immobilienmakler gesagt, weil niemand mehr unter einem bestimmten Preis dann verkauft hat. So einfach kann es gehen, oder?
Ja, das ist so, wenn eben so Großinvestoren kommen, die einen gewissen Bekanntheitsgrad haben, auch eben von anderen Metropolen oder Regionen, dann und auch dieser Werbeeffekt, der hier auch betrieben wird, dass das wird ja auch immer geschaut, dass das Ganze gut auf dem Markt angeboten wird und eben die Marketingkonzepte dahinter sind ja sehr ausgefeilt und okay, ausgereift. Dementsprechend der Bekanntheitsgrad eines solchen Investors hat wesentlich damit zu tun, wie sich dann auch vor Ort die Situation verhält. Und klar, wenn dann ein Eigentümer dort in Gries seine kleine Einheit besitzt oder ein kleines Einfamilienhaus und daneben entsteht das superschöne, tolle, angepriesene Luxusprojekt, dann rechnet er auch damit, dass sein Objekt jetzt auch einen höheren Preis klarerweise erzielen kann.
Klingt logisch und wirkt sich höchstwahrscheinlich genauso aus auf dem Markt. Martina, wo hast du deine Ausbildung erhalten und wie wird man zur Immobilienmaklerin oder gar zur Chefin einer Gebietsgesellschaft von e.V. zum Beispiel?
Also ich selber komme eigentlich aus der Baubranche. Ich bin schon über 20 Jahren selbstständig tätig gewesen als Geometer und habe verschiedene Bauprojekte dadurch auch betreut durch meine Arbeit. Und Immobilien haben mich immer fasziniert. Also alles, was um den Bau rum passiert, zwischen Ankauf, Verkauf, Vermietung, Umbau, das hat mich schon immer sehr inspiriert. Ich habe dann in meiner Zeit, wo ich auch viele Kunden im Rahmen von Umbauarbeiten betreut habe und die vielfach oft auch dann vermietet haben oder verkauft haben und dann mit Maklern in Kontakt waren, habe ich mir gedacht, jetzt erweitere ich mein Wissen ein bisschen und mache diese Ausbildung zum Makler. Das funktioniert so, dass man eben in der Handelskammer Bozen, das bietet einen Vorbereitungskurs für die Maklerprüfung an, sehr umfangreiches Seminar eigentlich, das über mehrere Blöcke geht. Da geht es von Steuerrecht, Zivilrecht, Erbrecht, Verträge, Urbanistik klarerweise bis zum Grundbuch, also alle Sachen, die im Hintergrund dann auch ablaufen. Sehr umfangreich und ich wollte das eigentlich nur als Information für mich und als Zusatzausbildung machen, dass ich meine Kunden auch besser beraten kann. Und bin dann bei diesem Vorbereitungskurs eben auf die Marke Engel & Völkers gestoßen, weil Kollegen von mir auch diesen Kurs gemacht haben, die schon bei Engel & Völkers gearbeitet haben. Und dann war die Thematik, dass jetzt ein neues Büro in Bruneck geplant war und sie dafür auch einen Büroleiter suchen oder jemand, der eben diese Zone für Engel & Völkers, also im Pustertal und Gardertal, mit aufbaut und mitentwickelt. Ich habe eigentlich nie den Fokus gehabt, Makler zu werden, aber dieses Angebot und diese Gelegenheit hat mich gereizt und mich reizen generell neue Herausforderungen. Und ich habe gesagt, das wäre genau mein Bereich. Da habe ich auch das Background. Ich kenne mich aus im Gebiet. Ich kann den Kunden einfach diesen Mehrwert auch bieten, dass ich einen technischen Hintergrund habe. Und dementsprechend habe ich mich dazu entschieden, das anzugehen. Und das ist jetzt mittlerweile seit 2018 5 Jahre her. Und ich kann sagen, es war die beste Entscheidung.
Das freut mich. EV ist als, ich glaube, der weltweit größte sogar das weltweit größte Franchise für Immobilienmakler, oder?
Genau, ja. Mhm.
Wie ist das organisiert? Gibt es da Partner oder ist jede Zone, also es ist aufgeteilt in Zonen offensichtlich?
Genau, es ist aufgeteilt in Zonen. Wir betreuen ja mit Engel & Völkers Südtirol, betreuen wir die Zone Südtirol und auch Cortina mit, die in unserem Lizenzgebiet als Franchising-Nehmer der Engel & Völkers Gruppe eben funktioniert und aufgebaut ist. Und dann innerhalb der Zone haben wir unsere Standorte, also eben vor allem in den Städten Bruneck, Bozen, Meran, Cortina haben wir auch ein Büro. Demnächst werden wir auch ein Büro in Brixen eröffnen. Dann haben wir die ganze Zone komplett abgedeckt und lokal dann eben die einzelnen Makler, die in ihren verschiedenen Gebieten eben die Zone betreuen.
Und vom Modell her funktioniert das so, ihr seid Lizenznehmer, und die Makler arbeiten dann als Freiberufler?
Die Makler arbeiten als Freiberufler, genau, ja.
Okay. Wie ist so der typische Arbeitsalltag?
Also der Maklerberuf ist sehr abwechslungsreich. Ich habe wirklich mit verschiedensten Tätigkeiten zu tun. Das fängt an von einer Besichtigung, wenn ich schon eine Immobilie in der Vermarktung habe, bis ein Kunde meldet sich und möchte gerne eine unverbindliche Bewertung seiner Immobilie haben, also dass ich mir diese Immobilie mal anschaue, dann eben eine fundierte Preiseinschätzung abgebe, bis hin zu Marketingmaßnahmen, die ich mir im Zusammenhang mit der Immobilie überlege, wie platziere ich die richtig am Markt, welche Aktivitäten mache ich mit dieser Immobilie, wo könnte mein Kunde herkommen, in welchem Gebiet, in welchem Raum. Und was spricht den Kunden überhaupt an? Also ich bin auch täglich klarerweise mit den Suchkunden im Austausch, was suchen sie genau, in welchem Zeitraum, was kann in Frage kommen. Und dementsprechend sehr, also man hat eine sehr abwechslungsreiche Tätigkeit.
Wie funktioniert das mit den Mitarbeitern? Ihr habt die Immobilienmakler, die sind Freiberufler und sonst höchstwahrscheinlich noch ein paar Mitarbeiter, die jetzt
genau, sind die im Office sind, also im Empfang der Kunden vor Ort im Büro, beziehungsweise arbeiten wir oft auch mit Studenten der Universität zusammen, die uns einfach hier Unterstützung bieten bei Texten, Werbemaßnahmen, Internetauftritten, Texte vorbereiten, übersetzen, Social-Media-Auftritte planen. Also das machen wir vielfach mit Studenten und funktioniert sehr gut.
Und mit der Immobilie selbst, ich komme ja aus der Welt der Digitalisierung, da kann ich mir vorstellen, kümmert ihr euch da zum Beispiel um Fotoshootings, teilweise mit, wie heißt es, Matterport,
die 3D-Rundgänge. So ja. Ja, klar, also das sind sehr große Hilfen mittlerweile, die man hier nutzen kann. Klar, der Fotograf, das ist sehr wichtig, da haben wir immer einen professionellen Fotograf, also wir machen keine Handyfotos und stellen die irgendwo online, sondern kommt der professionelle Fotograf. Wir haben auch ein Schema, wie die Immobilie zu präsentieren ist, also was alles vorhanden sein darf und nicht. Also da geht man zuerst mit dem Eigentümer auch durch die Immobilie und räumt alle persönlichen Sachen zum Beispiel aus und auch noch weg, stellt alles ins richtige Licht. Also dass es ihm wirklich eins zu eins ein Erscheinungsbild nach außen hin, jede Immobilie auch wirklich nach unseren Kriterien hat. Also man sieht das auch, wenn man die Immobilien durchschaut, dass sie alle nach einem gewissen Standard auch fotografiert wurden. Und was für uns auch eine Hilfe ist, diese Matterport-Aufnahmen, also 3D-Scan der Immobilie, weil das hilft uns erstmals für die Besichtigungen, wenn zum Beispiel auch Immobilien bewohnt sind, dass wir nicht ständig die Eigentümer auch stören müssen, wenn wir mit Kunden hinkommen. Oder auch zum Beispiel schon, um einen ersten Eindruck der Immobilie zu bekommen. Also Fotos sagen zwar viel aus, aber meistens ist der virtuelle Eindruck noch viel besser und viel aussagekräftiger. Und dementsprechend schauen sich unsere Kunden, die zum Beispiel dann in Holland sitzen oder wo auch immer, schauen sich diesen virtuellen Grundriss mal an und dann haben sie einen guten Eindruck schon von der Immobilie und sagen, okay, das könnte mich wirklich interessieren. Da reise ich jetzt extra an und schaue mir das dann vor Ort noch an. Dann habe ich die Umgebung und klarerweise alles, was drumherum ist. Aber eben dieser virtuelle Rundgang, der versteckt auch nichts. Da sehe ich wirklich alles ungeschönt oder ungeschminkt. Ungeschminkt. Ja, genau.
Ja, nee, vor allem für mich ist es oft so, es hilft auch, dass man sich das dann räumlich vorstellen kann. Ich meine, jemand, der das täglich macht wie du, hat das sicher nichts Problem, aber wenn man sich, ich kann mir wirklich vorstellen, Kunden aus Holland oder aus London oder sonst wo, die sich interessieren, die würden höchstwahrscheinlich die Reisekosten optimal einsetzen wollen, sagen wir es mal so.
Genau, und für uns ist es auch positiv, weil der Kunde, der dann eben das alles virtuell schon gesehen hat und dann sagt, jetzt komme ich zur Besichtigung, der ist dann wirklich so konkret, dass er eigentlich meistens dann danach auch kauft, weil er eben sich das Ganze schon irgendwo virtuell und durchdacht hat und genau angeschaut hat, dementsprechend oft dann auch wenig Fragen offen bleiben.
Das heißt, durch diese Digitalisierungstechnologie, durch dieses Matterport 3D und die ganzen Bildmaterialien und so, wird sozusagen der Lead schon vorqualifiziert, das heißt, die höhere Abschlussrate?
Höhere Abschlussrate, auf alle Fälle, ja, genau, okay. Weil wir einfach mehr schon Informationen geben können und es ist ja immer so, der Kunde wählt aus verschiedenen Anhaltspunkten aus, die wissen wir oft auch gar nicht. Der eine schaut vielleicht, ob der Bodenbelag intakt ist, der andere schaut vielleicht, ja, was sehe ich wirklich aus den Fenstern, welche Aussicht, das kann man mit Fotos gar nicht ausdrücken. Und dementsprechend hat hier jeder seine eigenen Kriterien, auf was er schaut und dementsprechend da bekommt er ein Tool zur Hand, wo er genau auf seine Wünsche das Ganze jetzt auch mal aus dieser Sicht betrachten kann.
Sehr interessant. Sonst, was gibt es sonst noch? Immobilien, Digitalisierung, PropTechs. Ich meine, du hast schon gesagt, die Kunden kommen oft zu dir oder zu euch höchstwahrscheinlich, weil sie eine Immobilienbewertung haben wollen, ist ja im Internet, glaube ich, das Instrument Nummer eins, um neue Kunden günstig zu bekommen. Zumindest hat man den Eindruck. Was hältst du von den sonstigen Proptechs, die es so gibt? Also mir fällt in Italien zum Beispiel ein, Instant Buyer wie Casavo oder so. Mhm.
Ja, das bekommt man jetzt stark mit. Es gibt wirklich Portale oder auch Tools, wo man sich als Eigentümer, das wird der Eindruck gemacht, ich kann meine Immobilie jetzt allein online anbieten. Ich bekomme gleich den Wert auch schon über ein Valuation-Tool zum Beispiel ausgeworfen. Diese Tools sind sicher hilfreich, auch um an neue Leads zu kommen. Aber was der Hintergrund dabei ist, ist immer, man muss schauen, wie gut funktionieren solche Elemente, die angeboten werden, weil ich kann nur über solche Systeme eine gute Auskunft geben, wenn ein guter Markt, ein guter Wechsel im Markt vorhanden ist. Also sprich, diese Tools ziehen sich ja auch die Daten aus einer Statistik heraus. Und wenn ich in diesem Gebiet wenig Verkäufe, wenig Abschlüsse in letzter Zeit oder in den letzten Jahren habe, dann habe ich keine Statistik. Dann weiß auch das Tool nicht, wie soll ich das bewerten. Sie schauen zwar vielleicht die gängigen Standards oder gängigen Werte der Agentur der Einnahmen zum Beispiel an, aber das ist oft wenig aussagekräftig.
Ja, vor allem im Markt, wo eben wenige Transaktionen da sind.
Genau. Also
das ist höchstwahrscheinlich, da braucht es immer noch die Expertise. Sonst die Crowdfunding im Immobilienmarkt.
Ja, hört man auch öfter. Also das ist ein neues Gebiet auf alle Fälle. Ich muss sagen, persönlich habe ich wenig damit zu tun. Es ist auch bei mir jetzt aktuell wenig in dem Bereich, das sich entwickelt, weil wir viel eben auf diesem Zweitwohnungsmarkt arbeiten und da eben das weniger gemacht wird.
Ja, klar. Also in Südtirol, ich glaube, es gibt, Polimmobilien hat sogar zwei Projekte finanziert durch Crowdfunding. Aber das war es dann, glaube ich, auch schon wieder.
Das sind sicher noch Pionierprojekte.
Ja, Pionierprojekte. Oder?
Ja, oder böse neue Zukunft.
Oder böse Zungen würden sagen, es sind die Projekte, die von der Hausbank nicht finanziert werden und so quasi die rechte Rampe sind. Aber das wird man sicherlich noch sehen in Zukunft. Was ist dann aber so die typische Deal-Size, die typische Deal-Größe, der typische Immobilien-Deal?
Also wenn wir jetzt auf unsere Objekte hingehen und da schauen, was sich in den letzten Jahren eben verkauft hat und was ungefähr im Schnitt die Kaufpreise waren, dann kann man sagen, wir liegen mit unseren Abschlüssen zwischen 800.000 bis 1 Million. Klarerweise haben wir oft auch größere Objekte oder hochpreisigere Immobilien, die sich verkaufen. Das sind halt dann Einzelobjekte. Und durch dem, dass wir hier im Premium-Segment arbeiten, haben wir auch nicht oft die Immobilie, die jetzt nur zwischen 200.000 und 300.000, so eine kleinere Wohnung ist zum Beispiel oder eben im Erstwohnungsmarkt vielleicht das Monolokal oder die Zwei-Zimmer-Wohnung, sondern es sind meistens schon größere Objekte dabei und dementsprechend so die Dealgröße zwischen 800.000 bis 1 Million.
Okay, von der Dealgröße her ist das so, aber vom Pricing her, also von siehst du einen Preisdruck durch die Krise, sagen wir es mal so?
Viele fragen mich immer, ja, sinken jetzt die Immobilienpreise? Das ist so die erste Frage, die jetzt immer gerade aktuell kommt. Und ich antworte immer, nein, die Immobilienpreise, die sinken nicht. Die Immobilienpreise machen vielleicht zwar Schwankungen, aber Schwankungen immer eigentlich, die Tendenz ging immer nach oben. Sie ging mal steiler, mal flacher, aber langfristig gesehen gingen die Immobilienpreise immer nach oben und das merkt man jetzt auch aktuell, dass es vielleicht der Markt gerade in gewissen Bereichen ein bisschen gedämpfter ist oder auch die Kunden ein bisschen vorsichtiger sind, ob sie noch in Immobilien investieren sollen oder nicht. Aber grundsätzlich kann man sagen, der Wert einer Immobilie oder die Stabilität, die bleibt dort auf dem hohen Niveau, wie es aktuell ist, sicher bestehen, weil wir haben ja auch nicht morgen, dass die Rohstoffe günstiger werden. Also das merkt man ja auch in der Bauindustrie. Die Baukosten bleiben auf dem hohen Niveau, die sie jetzt seit Jahren erreicht haben. Aber wir haben hier nicht Preisminderungen.
Also du siehst da keinen Druck. Also ich weiß nur, in München gibt es auffällig viele Immobilien, die jetzt zum Verkauf angeboten werden, die werden dann tatsächlich nicht verkauft, weil einfach weniger Transaktionen da sind. Aber die Preise sind, also die Schwankungen gibt es immer, aber das jetzt relevant, sagen wir mal 20% oder so runtergegangen wird, das ist tatsächlich noch nicht der Fall. Und du sagst, das wird auch nicht der Fall. Oder
das ist in Südtirol nicht der Fall und wird wahrscheinlich auch nicht der Fall, weil wir nicht so ausgereizt sind vom Markt, wie zum Beispiel München es in den letzten Jahren oder auch eben schon wirklich seit 10 Jahren vielleicht schon ist. Und man muss auch dazu sagen, wenn ich jetzt eine Immobilie in München vor 2-3 Jahren verkauft habe und diese wirklich horrenden Preise teilweise erzielt habe, dann haben wir aktuell ja die Preise niedriger, aber vielleicht sind sie jetzt mal genau marktorientiert und das, was wirklich da ist an der Immobilie und nicht was der ideelle Wert oder halt eben dieser gerade die Situation auch bewirkt hat, dass die Nachfrage so stark ist und dementsprechend die Preise eigentlich überzogen waren.
Ja, auf der anderen Seite, ich glaube, das war der Eigner Immobilien, der hat gesagt, der Martin Eigner hat gesagt, München war immer schon teuer. Er kann sich nicht erinnern, dass es mal günstig war.
Genau, das stimmt.
Von dem her. Martina, zu guter Letzt noch, wie vereinbarst du deine unternehmerische Aktivität mit dem Familienleben?
Also klarerweise muss ich sagen, als Selbstständige, ich bin so gewohnt zu arbeiten, habe auch meine 2 kleinen Kinder immer während der Arbeit auch praktisch nebenher betreut und dementsprechend mir meine Zeit auch einteilen können. Das ist der große Vorteil, wenn man selbstständig arbeitet. Klar macht man oft auch viel mehr Stunden als ein Angestellter, aber dazu muss man auch seinen Beruf lieben, damit man Einsatz und Energie zeigt. Und ich muss sagen, ich habe hier meine Passion gefunden und dementsprechend kommt mir oft mein beruflicher Alltag auch nicht als Arbeit vor, sondern als eine Tätigkeit, die mir Spaß macht, die mich in Kontakt mit interessanten Leuten bringt, wo ich auch sehr viel mitnehmen kann, auch auf der persönlichen Ebene. Und dementsprechend lässt es sich gut mit meinem Familienleben auch vereinbaren. Also ich nutze oft auch die Zeit, wenn ich mit Kunden auch am Wochenende Besichtigungen mache, dass ich meine Familie nachkommt oder ich gleichzeitig die Ski im Auto habe und dann anschließend auf die Piste gehe. Also man kann das sehr gut kombinieren.
Cool. Letzte Frage dann noch. Lieblingsimmobilie, Villa am Garda, Haus am See, Strandwohnung oder ich weiß nicht, auf Villa auf Mallorca.
Für mich persönlich?
Ja, für dich persönlich.
Für mich persönlich ist es immer noch die kleine Almhütte oben irgendwo in den Bergen mit viel Holz und schöner Aussicht, mit saftigen Wiesen. Also das ist das, wo ich persönlich zur Ruhe kommen möchte und auch zur Ruhe komme und einfach diese imposante Natur, die Südtirol zu bieten hat, mit den Dolomiten, mit den Bergen, mit der eben wirklich schön gepflegten Landschaft. Das ist das, wo mein Herz aufgeht.
Super, das nenne ich ein Finale. Ich bedanke mich recht herzlich für das Gespräch. Martina Steiger, meine Damen und Herren.
Danke dir, Thomas.
Dieser Podcast wird produziert von Firma 5. Den Navus Podcast hörst du auf allen gängigen Online-Plattformen inklusive Apple, Spotify, Google Podcasts und auf navus.it. Wenn dir unser Podcast gefällt, folge uns und lass ein paar Sterne da. Kritik, Feedback oder Vorschläge zum Podcast wie immer gerne an podcast@firma5.com. Alle Links und Infos stehen wie immer auch in den Shownotes zu dieser Folge. Danke für das Zuhören und an allen, die auch hinter den Kulissen an diesem Podcast mitwirkten.